Ja, fair enough, ne? Also, wenn man selber zu Hause in Deutschland ist, seinen Job hat, Tunnelblick hat, hast du dann wirklich noch die Aufmerksamkeit und wirklich die Nähe und so das Verhältnis zu deinem Kind oder bist du da auch abwesend ein Stück weit? Und das deprimiert einen, wenn man das feststellt. Und gleichzeitig, um es jetzt auch nicht so negativ darzustellen, sieht man dann auch wieder die Chance, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen, wie man eben auch im deutschen Alltag sich da einfach mehr rausnimmt, ja, und da eben selbstbewusster sagt, okay, das ist jetzt schon der Standard, den ich irgendwie für mein Kind und mich und unser Verhältnis eigentlich gesetzt sehen haben möchte und das muss halt einfach Vorrang haben und das muss irgendwie möglich sein.
What's up, Sisters? Hier ist Nat und wir haben wieder eine neue Folge für dich. Und zwar heute sogar mit einem Brother, wie du gerade gehört hast. Das war nämlich Tobi und er und seine Partnerin Lea, die du vielleicht noch aus der Folge Sexy Season kennst, sind heute bei uns im Podcast und wir sprechen über ein für mich sehr inspirierendes Thema und ich hoffe, es wird dir auch gefallen. Und zwar sprechen wir darüber, wie es ist, in Elternzeit zu gehen und auch noch zu verreisen für diese Zeit. Also wie es ist, mit einem Kind zu reisen, einem Baby zu reisen vor allem, was es mit dir als Paar macht, was es mit dir als Individuum macht, was es mit der Verbindung zwischen dir und dem Kind macht. Aber noch viel, viel wichtiger, und das wirst du aus diesem Gespräch auch rausnehmen, was wir als Erwachsene und als Eltern dann auch von Kindern noch lernen dürfen. Es ist total spannend, du hast es jetzt schon im Intro von Tobi gehört, dass man durch Kinder natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommt. Man hinterfragt auf einmal die Systeme, in denen wir leben. Und es ist super, super spannend, dieses Thema Elternzeit und Care-Arbeit jetzt mit einem heterosexuellen Paar zu besprechen, um zu sehen, ja krass, was passiert denn da auch zwischenmenschlich, ne? Wie ist das denn auf einmal für einen Mann, der es gewohnt ist, die ganze Zeit zu arbeiten, auf einmal rauszukommen aus dieser Arbeitswelt und in diese Vaterschiene viel mehr reinzugehen. Und wie ist das aber auch für eine Frau, die nach der Schwangerschaft in die Care-Arbeit eben geht, vorher wahrscheinlich auch gearbeitet hat und auf einmal das auch teilen darf und muss und gleichzeitig aber auch die Chance nutzen möchte, mal wieder Me-Time zu haben. Also es ist eine ganz, ganz interessante Art und Weise, wie es zwischenmenschlich spielt, welche Rolle das Kind da auch spielt und welche Freiheiten man auf einmal bekommt. Und Freiheiten und Kind ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt in Verbindung bringen würde, ne? Also das tolle Beispiel, man geht in den Flieger oder in eine Bahn und sieht ein Kind. Erste Angst ist natürlich, die hochkommt, oh Gott, bitte lass dieses Kind nicht schreien. Aber das ist nur etwas ganz Nebensächliches, weil ein Kind so viel Freiraum bringt, weil du so spontan, du musst so flexibel, du musst so agil arbeiten. Eigentlich das ist das heutzutage, die New Work, ja? Und da reden wir heute mit Tobi und Lea drüber. Ich fand es ein super schönes Gespräch, auch weil beide so ehrlich waren, super reflektiert, mega offen. Und vielleicht inspiriert es dich ja auch oder nimmt dir vielleicht ein bisschen Angst vor dieser Zeit, falls du jetzt schwanger sein solltest oder ein Kind bekommen hast oder vielleicht dir auch überlegst, Kinder zu kriegen oder du dir vielleicht gar nicht sicher bist, ob du Kinder kriegen möchtest, weil sie dich vielleicht einschränken. Es ist eine wunderschöne Perspektive und ich bin super, super dankbar, dass die beiden sie heute mit dir teilen möchten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Lea und Tobi. Lea, Tobi, wir sind am Start. Ich freue mich so, dass ihr im Podcast heute bei uns dabei seid. Wenn ihr gerade zuhört, ihr kennt die Lea ja vielleicht schon aus einer anderen Folge. Und zwar unserer, wie hieß das nochmal? Sexy
Sexy
Season.
Season, ja.
Saugeil mit der Doro damals. Und jetzt bist du wieder mit am Start. Und hast deinen Partner mitgebracht, den Tobi. Den lernt ihr heute kennen.
Hi.
Und wir reden heute ein bisschen mal über Abenteuer mit einem Baby.
Wie die Aufklärung nicht geklappt hat.
Aber bevor wir hier einsteigen, sodass die ZuhörerInnen euch kennenlernen, ich kenne sie ja vielleicht schon, falls sie dich nicht kennen, haben wir wieder das schöne Kartenspiel mit am Start. Und ich würde jetzt einfach mal die erste Karte spielen. Wer will von euch beiden anfangen?
Lea.
Lea fängt an. Wie gut kannst du in deinem Job für deine Werte einstehen?
Ich glaube schon ziemlich gut. Also, ich habe mir einen Job ausgesucht, bei dem man das, glaube ich, individuell ganz gut steuern kann. Ich bin nämlich Lehrerin, und habe bisher immer an privaten Schulen gearbeitet, wo man auch viele seiner Werte einfach vertreten darf. Das ist ja nicht selbstverständlich beim Staat. Und habe das, glaube ich, immer ganz gut geschafft, da irgendwie authentisch zu bleiben und die Dinge in den Mittelpunkt zu rücken, die mir wichtig sind, gerade bei der Erziehung von Kindern. Wo ich auch authentisch einfach ja, von meinen eigenen Erfahrungen sprechen kann oder ja.
Was wären so Werte, die du da unbedingt mitgeben willst?
Ich glaube auf jeden Fall das Thema Offenheit, das Thema Abenteuerbereitschaft vielleicht auch so ein bisschen, neue Dinge wagen, Mut, Dinge anzugehen, zu sich selber zu stehen, würde ich sagen.
Ja. Okay. Love it. Da gehen wir heute auch ein bisschen weiter drauf ein, wie ihr das mit eurem Kleinen auch gemacht habt. Toby, it's you. Interessant. Welche Erwartungen sind deiner Meinung nach in einer Beziehung okay und welche sind nicht okay?
Wow, das ist ein Brett.
Ne? Was Kleines für den Anfang. Okay,
sind, ja, ich glaube, das ist nicht, also konkret zu fassen ist es ein bisschen schwierig, aber seine eigenen Erwartungen an sich auf den Partner komplett zu übertragen. Ich glaube, das ist too much. Und ich will nicht sagen, dass ich das nicht mache, aber zwar auch mal genauso mache. Aber ich glaube, eine Beziehung lebt ja auch davon, dass man ein Stück weit unterschiedlich ist und dann einfach seine Welt 100% auf den anderen drüber zu stülpen und zu sagen, okay, das ist meine Erwartung an dich und der musst du gerecht werden, ist ein Stück weit unfair. Und ich merke, während ich das sage, dass ich mich da wahrscheinlich auch selber challengen muss, weil genau das tut man wahrscheinlich recht häufig und das ist wahrscheinlich auch unfair. Was aber, glaube ich, okay ist, ist schon, dass man, wenn man so ein gemeinsames Optimum irgendwo wo sieht, ja, für ein gutes Zusammenleben und man sagt, okay, gewisse Themen, die einem selber wichtig sind, die der andere vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, kann man machen und sollte man machen, damit es gemeinsam besser klappt, dass man die auch einfordern kann. Ja, Sachen im Haushalt, Sachen, die einen persönlich sehr stark nerven, die man aber auch relativ leicht vielleicht von der anderen Seite auch darauf verzichten kann oder einstellen kann. Ich glaube, sollte man auch kommunizieren, weil ansonsten, ja, schaut man mal weg, ist dann so ein kleines Pieksen jeden Tag und es schaukelt sich dann hoch und dann irgendwann ist man super genervt.
Voll.
Dann lieber gleich raus damit.
Mhm. Und jetzt habt ihr beide ja auch noch ein kleines Wesen in die Welt gesetzt, den Carlo, wo sowas ja noch mega wichtig ist. Und ihr habt jetzt etwas gewagt, worüber wir ja auch heute sprechen, deswegen voll die gute Antwort, voll die gute Frage, gerade um ins Thema hier zu steigen. ihr seid auf ein kleines Abenteuer mit dem gegangen. Und ich fand es total aufregend, euch auf Instagram da zu folgen. Also wir sind auch befreundet für die ZuhörerInnen, aber es ist einfach mal so mitzukriegen, weil ihr wart ja 2 Monate insgesamt jetzt weg. Ihr wohnt sonst in Berlin.
Genau.
Und habt jetzt gesagt, gut, ihr wart davor auch nochmal in Kapstadt, aber ihr habt jetzt gesagt, ihr wollt nochmal die Elternzeit richtig ausnutzen. Und ich fand das total cool, weil ich erlebe, also ich habe sehr viele Freunde um mich rum, die gerade Kinder gekriegt haben, aber wo das halt mehr so ist, okay, wir machen jetzt mal vielleicht so 2 Wochen oder so Malle. Und als ihr dann gesagt habt, so, nee, wir fliegen da über den Ozean drüber in ganz andere Länder, war ich so, Alter, Hut ab, wie ihr das jetzt auch so, also es kam so locker auch rüber, dass ihr euch so entschieden habt, oh ja, ist ganz klar, da gehen wir jetzt mal hin, probieren mal aus. Und das ist auch etwas, was ich bei euch beiden so krass bewundere, wie locker ihr irgendwie seid. Natürlich wirkt das jetzt vielleicht auch, weil wir uns jetzt nicht so oft sehen, leider. Aber da reden wir heute mal ein bisschen drüber. Elternzeit und vor allem mit einem Kind zu reisen und auch das Kind ganz anders kennenzulernen. Und da würde mich jetzt einfach mal am Anfang interessieren, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, hey, die Elternzeit machen wir, also erstmal machst du auch, weil ich kenne das auch zum Beispiel, ein Freund von mir hat jetzt bei seinem Chef gesagt, der ist in der Beratung, er will 2 Monate Elternzeit eben machen und sein Chef hat im Prinzip gesagt, wenn du das machst, dann kündige ich dir, weil das einfach nur nicht anerkannt ist. Und wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du für dich gesagt, wie viele Monate willst du machen? Wie war das mit deinem Job? Wie habt ihr untereinander euch da abgesprochen? War das so ganz klar oder wie kam es dazu?
Vielleicht mal auf die erste Frage, also warum uns das überhaupt so klar war. Ich glaube, das hat schon auch ein Stück weit mit eine unserer Leidenschaft zu tun. Wir reisen sehr gerne. Schon bevor wir uns kennengelernt haben, sind wir viel verreist. Auch seit den 9 Jahren, in denen wir zusammen sind, ist es irgendwo so ein zentrales Thema, in andere Länder zu reisen, die kennenzulernen. Deswegen war das natürlich auch für die Elternzeit für uns gleich so ein Ding, dass wir das in den Vordergrund gestellt haben. Und dann ja, bei der Arbeit, das war natürlich auch eine Sache für mich, bei der ich auch erstmal ein bisschen überlegen musste, wie ich das entscheide, wie ich das auch mit der Arbeit vereinen kann. Ich bin in einer Rolle, in der ich selbst ein Team führe. Ich habe einen Chef darüber, der aber dann auch gleich wieder zum CEO reportet. Das heißt, es ist schon ein gewisser Druck da und irgendwo auch eine Erwartungshaltung da, dass alles, was man verantwortet, dass es auch läuft. Aber gleichzeitig habe ich auch oder weiß ich auch von meinem jüngeren Ich, sage ich jetzt mal, wenn ich so Anfang Mitte 20 war, dass dieses sich unterordnen, auch gerade noch so einem größeren Unternehmen und sich selbst hinten anzustellen, dass es A, niemals gedankt wird in dem Sinne. Voll. Und dass es auch unnötig ist. Mhm. Und dass, wenn man konsequente Entscheidungen trifft, dass dann irgendwie doch alle mitleben können. Und dann war das vielleicht eine kurze Phase des Überlegens, wie man das jetzt eintütelt, aber eigentlich recht klar, okay, ich werde das auf jeden Fall früh ansprechen, klar kommunizieren und überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als wenn es verhandelbar wäre. Mhm. Und dann auch die Erwartungshaltung, dass dann auch mein Chef und alle Beteiligten damit leben können. Und das Erstaunliche war eigentlich tatsächlich, dass ich schon gemerkt habe, dass die Nachricht natürlich erstmal so ein bisschen mit ein bisschen Distanz erstmal kurz in den ersten Sekunden erstmal verdaut werden musste. Mhm. Dann aber sofort das Selbstbild da war, natürlich werden wir das ermöglichen und natürlich kriegen wir das hin. Schön. Also das ist bei meinem Chef die Reaktion. Und noch interessanter eigentlich dann von Mitarbeitern aus dem eigenen Team. Und das sind beispielsweise auch mehrere Startups uns noch zugeordnet, die auch eben stark arbeiten und buckeln und sich da reinwerfen, die dann auf mich zurückgekommen sind und gesagt haben, sie fanden das richtig cool, dass ich das gemacht habe, weil sie selber eben auch mit Gedanken spielen und sich selber nicht so ganz getraut haben, klare Entscheidungen zu treffen und deswegen es auch ein Stück weit irgendwie als Vorbildsfunktion empfinden, wenn man dann eben auch als Teamlead einfach das vorlebt. Mhm. Und damit irgendwo auch ein Stück weit eben, ich will nicht sagen, eine Kulturprojekt, das ist ein bisschen zu hoch gefasst, aber zumindest eine Tür aufmacht für andere, die dann leichter eben auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können in dem Kontext.
Ich würde schon sagen, dass das eine Kulturprägung ist. Also ich meine, wir sprechen ja in diesem Podcast immer wieder über die ganzen Frauenthemen, aber ich betone auch immer wieder, dass für mich Feminismus halt vor allem auch bedeutet, dass es halt eine Gleichstellung ist und dass man halt eben dieses selbstbestimmte Leben hat. Und ihr Männer, correct me if I'm wrong, habt halt nun mal diese Aufgabe in dieser ganzen Gesellschaft, wie sie momentan aufgebaut ist, dass ihr eben immer das Geld verdienen müsst und ihr müsst arbeiten. Und wenn jetzt auf einmal so Sachen reinkommen, wie ihr wollt auch diese Care-Arbeit leisten, die für uns Frauen, dadurch, dass du schwanger warst du ja sowieso dann erstmal schon raus. Das ist ja sowas, was ganz selbstverständlich dann irgendwie von der Frau schon erwartet ist. Und mal gucken, ob die wiederkommt. Dass das bei euch Männern vielleicht noch mal eine ganz andere Überwindung auch ist, überhaupt damit rauszugehen. Deswegen, ich finde schon, dass es auf jeden Fall Kultur verändern und fördern auch ist. Und mega geil, dass du dann da auch vor allem als Teamlead dann reingehst und eben diese Vorbildfunktion irgendwie hast und sagst, hey, das machen wir jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt durch, weil ich merke immer noch, dass so eine Hesitation, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich merke das immer noch, also dass da einfach so ein bisschen immer ist, ach, jetzt gehen die Frauen schon wieder mit den Kids raus und so, weil ich sehe jetzt auch immer mehr Männer, die das machen. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass du auch gesagt hast, du kommst mit in den Podcast jetzt rein und wir reden da mal drüber, weil ich das eben überhaupt nicht als selbstverständlich ansehe und ich auch ehrlich gesagt sehr schade finde, wie viele Chefs drauf reagieren, wenn eben ein Mann sagt, ich will jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen.
Und wir haben auch, glaube ich, kann ich auch erzählen, so im Freundeskreis, wir wohnen in Berlin-Mitte und haben dort einen großen Freundeskreis uns jetzt im letzten Jahr auch aufgebaut, auch rund um unsere Kids, sage ich mal, wo aber auch immer einer der beiden oft aus dem Unternehmertum kommt und haben jetzt auch ganz oft halt Geschichten gehört, dass zum Beispiel die Männer in ihren Positionen gar keine Elternzeit nehmen dürfen oder genau. Können.
Ja.
Und muss ich sagen, bin ich schon super dankbar, dass Tobi das mehr oder weniger eben durchgesetzt hat oder da auch von Anfang an dahinter stand und das dann natürlich auch so gut geklappt hat.
Mhm.
Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass also die Vorarbeit haben ja all diejenigen geleistet, die diese Themen auch so zentral platziert haben. Ja, also das ganze Thema, also auch von der weiblichen Seite gerade aus, die eben darauf bestanden haben, dass eben dieses Rollenbild, der Mann arbeitet, die Frau bleibt zu Hause, eben erstmal gebrochen haben, gesagt haben, okay, die Frauen kann auch eine selbstbewusste Stellung in der Arbeit haben. Das heißt aber auch, da müssen die Umstände bzw. die Konditionen auch entsprechend angepasst werden. Ja, wir brauchen dann auch ein Umfeld, in dem man Kinderbetreuung besser managt, das Thema Elternzeit auch aufreißt, auch das Thema Teilzeit muss irgendwo angesehener werden, sodass dann auch mal Männer zum Beispiel auch zu Hause bleiben können und das dann erst irgendwo kulturell akzeptiert werden. Ich glaube, das waren die echten Eisbrecher in dem ganzen Thema. Und dann war meine Rolle in dem Fall beispielsweise eigentlich dann nur klares Statement zu setzen. Und ich glaube, das ist, würde ich jedem mitgeben, der da selber in einer ähnlichen Situation ist, da bloß nicht zu defensiv zu sein und zu devot in der Art und Weise und zu legen, okay, passt das allen und erstmal fragend an die Sache rangehen. Wenn ich überlegen würde, Elternzeit zu nehmen, wäre das okay. Ich glaube, wenn man, jeder ist selbstbestimmt genug zu überlegen, okay, was ist irgendwie erträglich? Bei mir war es persönlich die Entscheidung, dass es 2 Monate wahrscheinlich so das Maximum ist, was irgendwie sinnvoll sich so kombinieren lässt mit meinem Beruf und dass nicht alles sozusagen, ja, zusammenfallen wird es auch so nicht, aber was, wo ich sage, okay, das ist absolut akzeptabel. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen und habe es dann sehr selbstbewusst als Fakt kommuniziert und gesagt, okay, ich habe das vor, ich werde das durchziehen, das ist mir wichtig. Und mit dieser Art der Kommunikation war es, glaube ich, auch leichter für alle umzugehen. Wenn ich zu Bittstellen, zu Fragen an die Sachen rangehe, dann signalisiere ich eigentlich nur eine Verhandlungsbereitschaft, die dann auch ausgenutzt werden könnte und wo man dann selber in die Defensive gedrängt wird.
Und da ist aber natürlich auch so, was ich jetzt auch raushöre, was ja auch in deiner Frage drin war, Lea, so eine, ich kann nicht reden, so eine klare Prioritätensetzung, ne? Also so auch wieder Werte. Ja. Und das heißt ja für euch beide, und deswegen, ich freue mich so krass auf dieses Gespräch, weil ihr beide seid für mich so Freigeister. Also ihr, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Tobi, ihr habt schon früher voll viel gereist, voll viele Abenteuer gemacht, seid euch da wahrscheinlich auch in der Beziehung immer wieder näher gekommen, habt euch anders kennengelernt und jetzt habt ihr eben den kleinen Carlo auf die Welt gebracht und ihn an oberster Stelle dann auch gestellt und gesagt, wir wollen jetzt mit ihm, also ihn in dieses Leben inkludieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch immer wieder merke, hier vor allem in München, dass voll viele immer das Gefühl haben, wenn man jetzt ein Kind hat, dann verändert sich das, muss sich das ganze Leben so krass verändern und alles richtet sich nur noch nach dem Kind. Und man muss wie das alte Leben so ein bisschen aufgeben. Also das merke ich auch immer so, das ist jetzt der letzte Urlaub, bevor wir ein Kind haben und dann ist erstmal so wie das Leben vorbei. Und ich finde, ihr seid so ein tolles Beispiel. Vielleicht ist der Carlo auch einfach ein dankbares Baby dafür, ja. Also es gibt ja auch noch andere Babys. Aber dass es halt trotzdem irgendwie geht.
Ja, also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass das natürlich ein Thema war, was uns schon viel vor der Schwangerschaft und natürlich auch vor der Geburt beschäftigt hat. Dass wir irgendwie jetzt natürlich auch nicht mehr Anfang 20 waren, sondern ja, unser Leben uns irgendwie aufgebaut haben und glücklich waren mit unserem Leben, wie es bis dahin war. Dann aber natürlich irgendwann der Punkt im Leben kommt, wo man sich überlegt, will man Kinder? Und wenn man Kinder will, so wann ist der richtige Zeitpunkt? Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht dafür. Und bei uns war es dann gefühlt eben nach 8 Jahren so, dass wir gesagt haben, okay, wir können uns das jetzt beide gut vorstellen und für uns war es wahrscheinlich genau dann auch der richtige Zeitpunkt. Aber wir haben eben im Voraus schon viel darüber gesprochen, wie wird das sein, was ist uns wichtig, was wollen wir irgendwie uns beibehalten. Und man kann natürlich unzählige Gespräche führen und am Ende ist doch alles anders. Aber ich glaube, das waren eben Werte, die uns in der Beziehung auch wichtig waren. So dieses Reisen, vielleicht auch so ein bisschen die Abenteuerlust, wo wir gesagt haben, das sind Dinge, da wollen wir einfach gucken, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir uns die beibehalten. Und dann war auch einfach so dieser Punkt, so eine lange Zeit bekommen wir so schnell nicht mehr frei. Also vor allem Tobi natürlich in seinem Beruf. Ich als Lehrerin, bei mir ist es ja ein bisschen anders, aber da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt einfach eine einmalige Chance und die wollen wir nutzen und wir hatten einfach auch Bock, das mit unserem Kind zu erleben. Also einfach auch so Erinnerungen zu schaffen, ganz besondere Erinnerungen, von denen wir wahrscheinlich für immer zehren werden und die auch der Kleine, auch wenn er sie nicht bewusst mitbekommt, die ihn aber prägen werden. Genau.
Voll. Dann können wir ja eigentlich gleich mal einsteigen. Wollt ihr einfach mal erzählen, was ihr euch da vorgenommen hattet und wo ihr hingereist seid? Vielleicht auch wie, also warum ihr euch für diese Länder entschieden habt und generell, also wie ging es euch davor, währenddessen, danach? Also die Bühne ist eure, erzählt einfach mal drauf los.
Ja, ich kann ja schon mal den Rahmen stecken, wie es überhaupt sozusagen zu dieser Richtung gekommen ist. Also erstmal, wie sie ja schon gesagt hat, Verreisen für uns irgendwo so eine klare Prio. Normalerweise, wenn wir 14 Tage Urlaub haben, dann reisen wir am Freitagabend los und kommen manchmal noch am Montag oder des ersten Arbeitstags dann irgendwie an und dann irgendwie aus dem Flieger steigen und dann irgendwie schnell unter die Dusche und dann von Laptop setzen. Also wirklich immer maximal Reise ausnutzen war für uns immer so ein Thema und entsprechend wollten wir auch die Zeit, die wir haben, auch für etwas nutzen, für das man die Zeit braucht. Und wir haben aus purem Zufall 4 verschiedene Parteien gehabt, die, oder so Freunde konkret, die in West Coast USA zu dem Zeitpunkt gelebt haben. Einer ist jetzt gerade wieder zurückgezogen. Haben dann gesagt, okay, das ist ja eigentlich schon mal fast gegeben, das muss man ja fast mitnehmen. Mhm. Und damit war das schon ein Stück weit gesetzt, dass wir uns in die Richtung orientieren, da mal unsere Freunde in der West Coast zu besuchen. Und dann wollten wir aber auch nochmal so ein klares Highlight haben, wo man sagt, okay,
Neben den Highlights an der West Coast. Ja,
neben den Freundebesuchen nochmal was draufsetzen. Etwas, was man jetzt nicht jedes Jahr irgendwie noch in den Sommerferien dann mit Lehrer, Schulferien, Kind, genau das gleiche Thema so einfach machen kann. Und da war der Grundgedanke tatsächlich erstmal Hawaii, irgendwo so ein Sehnsuchtsziel, was man vor Augen hat. Für mich immer so ein bisschen so das Bild, was man eigentlich so ein bisschen aus Jurassic Park in Erinnerung hatte, wenn dieser Hubschrauber über diese grüne Landschaft fliegt. Das war ja, glaube ich, eigentlich eine Vorinsel von Costa Rica. Aber so diese grüne, lebhafte Insel, ein bisschen mit Surfen natürlich verbunden, abhängen am Strand, die Inseln erkunden, erforschen etc. Und das macht man natürlich auch nicht so einfach mal als regulären Urlaub. Das war der Grundgedanke. Aber dann bei der Urlaubsplanung auch etwas, was sich dann auch wieder auf eine andere Art und Weise als schwierig erwiesen hat, nämlich, man kann sich schon was denken, der Budgetfaktor ist da etwas schwierig, beziehungsweise das, was wir uns vorgestellt hatten aus Hawaii, dieses einfach mal runterkommen, rauskommen, sich das Leben genießen, an nichts denken zu müssen, keine Sorgen zu haben, ist insofern nicht so leicht möglich, weil man dort einfach wirklich Kosten ausgibt, als wenn man quasi im Taxi sitzt und die Taxiuhr läuft. Und das ist, glaube ich, nicht das Gefühl, in dem man maximal entspannen kann, wenn man zu einem Kompromiss, den man dann eben vielleicht bei einer Unterkunft eingeht, trotzdem noch relativ sehr hohe Kosten aufwenden muss und dann eben gar nicht so dieses Entspannte vielleicht hat, was man sich vorgenommen hat.
Ja.
Genau, das war mal der Ausgangspunkt. Und dann ging es weiter.
Hatten Freunde von, also wir sind, glaube ich, generell sehr Lateinamerika-affin, Tobi und ich. Waren schon viel in Lateinamerika beziehungsweise vor allem Mittelamerika reisen, sind ganz, ganz große Kolumbien-Fans und haben aber jetzt gesagt, wir wollen in ein Land, was wir beide eigentlich selber noch nicht kennen.
Auch aufregend.
Genau. Wo wir aber trotzdem eben all diese Punkte, die Tobi gerade aufgezählt hat, so ein bisschen Strand, Surf, grüne Natur haben und wurden dann durch Freunde immer wieder auf Nicaragua aufmerksam gemacht. Da waren wir auch beide noch nicht und das finanzielle Thema ist da natürlich einfach viel entspannter. Man muss sowieso über die USA fliegen, deswegen hat sich das auch angeboten und haben dann da auch schnell so ein paar Orte gefunden an der pazifischen Küste, die einfach genau das widergespiegelt haben, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Haben uns da ein bisschen so Airbnb-mäßig umgeguckt und haben dann auch ganz schöne Unterkünfte gefunden, hatten uns überlegt, dass wir jetzt gar nicht so groß reisen wollen, weil das dann einfach mit Kind ständig die Unterkunft wechseln, alles immer wieder zusammenpacken und so doch vielleicht auch einfach anstrengend geworden wäre. Mhm. Und wir ja die Zeit nutzen wollten, um wirklich runterzukommen, um wirklich einfach mal auszuspannen, in den Tag hineinzuleben und nicht jeden zweiten Tag wieder alle Taschen zu packen. Und genau, so hat's uns dann praktisch an die Pazifikküste Nicaraguas verschlagen. Haben uns dort im Prinzip zwei Orte rausgesucht mit drei verschiedenen Unterkünften und sind dann nach zwei Wochen L.A. Nach Nicaragua geflogen und genau.
Ist doch irgendwie total witzig, oder? So, jetzt kommt mir jetzt gerade, wenn du so sagst, ihr habt das gemacht, weil ihr vor allem runterkommen wolltet und dass man das dann in einem komplett anderen Land wie so planen muss und da, wo man zu Hause ist, das irgendwie gar nicht passieren kann. Also ist doch irgendwie schon völlig absurd.
Ja, weil da halt auch immer wieder der Alltag so rein.
Voll. Aber wie crazy das eigentlich so. Was der Alltag dann halt schon so mit einem macht, ne? Und dass es einen auch so mehr stresst. Und dann, wenn man muss sich jetzt heutzutage schon so krass bewusst so die Zeit nehmen, wir kommen jetzt hier runter. Wie crazy das eigentlich ist, ne? Ich komme nur gerade drauf, weil wir auch einen Podcast gemacht haben mit der Desiree, die eben auch über die Art und Weise, wie sie ihre Kinder erzogen hat, gesprochen hat und da eben auch meinte, ja, sie hat irgendwann gemerkt, sie hat keinen Bock mehr in diesem Alltag die ganze Zeit gezwungen zu sein. Sie will mit ihren Kindern auch die Welt erleben. Ist mit denen nach Mexiko einfach kurz mal ausgewandert und hat gesagt, das war ganz anders. Also da musste sie natürlich auch arbeiten. Aber die haben dann einfach viel, also so wie es ja bei euch auch dann in den Bildern war, viel
viel einfach in der Natur auch verbracht und die Kids haben halt auch gemerkt, was das für ein Unterschied mit denen auch gemacht hat, ne? Und nicht eben jetzt die ganze Zeit in der Stadt zu leben, was natürlich auch total geil ist, weil ich ja auch jemand bin, ich will auch in der Stadt leben. Aber es ist irgendwie so, also ich überlege mir das auch immer dadurch, dass jetzt so viele eben Kinder bei mir im Freundeskreis haben, wie würde ich das machen wollen? Weil manche sagen ja, auf gar keinen Fall das Kind in der Stadt großziehen, wir gehen aufs Land raus, wir wollen ein Haus kaufen oder bauen oder wie auch immer. Und andere sagen, nee, also da kriegt mich gar niemand raus, ich bleibe in der Stadt. Und dann seid ihr ja auch noch in Berlin und dann dieser Kontrast dann wahrscheinlich. Also was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit Carlo gemacht?
Genau, also ich glaube, wir sind schon eher Team Stadt aktuell. Wir können uns gerade nicht vorstellen, aufs Dorf zu ziehen, auch wenn wir beide eigentlich mehr oder weniger von dort kommen und genießen das total. Wir sind auch ganz bewusst während meiner Schwangerschaft nach Berlin gezogen und haben da jetzt wirklich uns einfach so ein bisschen so eine Community geschaffen, wo wir wirklich sehr inspirierende Leute um uns haben, wo wir ganz viele Möglichkeiten einfach in Berlin auch haben, unsere Tage zu verbringen. Ja, im Prinzip, wenn man so möchte, ist kein Tag wie der andere. Und dennoch hat man natürlich hin und wieder mal so dieses Thema, dass einem die Natur fehlt. Also gerade das, was man hier in München vor der Haustür hatte, ist natürlich in Berlin jetzt doch ganz anders. Und ja, was hat es mit Carlo gemacht? Also Carlo kennt, glaube ich, das Konzept Socken mittlerweile gar nicht mehr. Also der war wirklich die letzten 2 Monate barfuß unterwegs. Eigentlich auch ziemlich...
Konzept Windeln hat er sogar zwischenzeitlich mal
genau, vergessen. Genau, hat er auch vergessen. Also wenn wir jetzt von der Reise sprechen, sprechen wir jetzt vor allem von der Zeit in Nicaragua, weil L.A. ist halt einfach eben auch eine Stadt.
Ja.
Und wir haben wirklich so dieses... Nackig sein war, glaube ich, für ihn einfach ein ganz, ganz großer Gamechanger. Also ich glaube auch, dass man sich natürlich ganz anders entwickelt, wenn man den ganzen Tag barfuß auf irgendwelchen unterschiedlichen Untergründen rumkrabbelt, wenn man Wasser an seinem ganzen Körper spürt und sich im Sand winden kann und so weiter. Und das hat man, finde ich, schon auch gemerkt. Also ich finde es immer schwierig, sowas über das eigene Kind zu sagen, aber ich glaube, dass er sich schon einfach krass entwickelt hat in dieser Zeit, weil er halt auch die Freiheit hatte, alles zu erforschen, überall rumzukrabbeln irgendwie. Und wenn halt mal eine Welle kam und ihn mal ein Stück zurückgespült hat an Sand, so, dann hat er da irgendwie halt auch was mitgenommen. Und ich glaube, ja, dass wir da schon versucht haben, ihn eigentlich möglichst viel experimentieren zu lassen. Das ist natürlich auch einfach ganz anders möglich, wenn du an einem Strand unterwegs bist, als wenn du in der Berliner Mietswohnung sitzt, wo du halt erstmal die komplette Wohnung sichern musst, so gefühlt, wenn das Kind anfängt zu krabbeln. Und dann halt im Winter, ich meine, ihr wisst alle, was das jetzt gerade für ein Winter in Deutschland war, du dann einfach monatelang an Wohnungen oder Cafés gebunden bist oder dicke Wollwalk-Anzüge, wo sich Kinder halt wie Michelin-Männchen so kaum bewegen können.
Ja, und das Interessante war auch, dass wir im Vorfeld natürlich auch konfrontiert wurden von Eltern, Bekannten etc., die natürlich dann erstmal sehr kritisch drauf geblickt haben, und wir sagen ja immer ein Kind, der war zu dem Zeitpunkt wie alt? 7 Monate, als wir losgeflogen sind?
9.
Oh, 9 Monate. 9 Monate, okay. 9 Monate. So schnell vergeht die Zeit. Ja, 9 Monate, also noch wirklich eigentlich noch ein Baby, ja. Und dann wurde natürlich im Vorfeld schon das ein oder andere ja kritisiert oder ganz besorgt nachgefragt, ja, und wie, ihr wollt da irgendwie über den Atlantik fliegen und dann, ach, oh meine Güte, nach Mittelamerika, Nicaragua, ist es nicht gefährlich und dann ist es nicht alles so viel, aus den Routinen rauszureißen, braucht er nicht seine Routinen und ist das nicht alles irgendwie für ihn zu viel, was ihm da aufmoten und
macht ihr das nicht eigentlich alles nur für euch sozusagen? Also ist es nicht eigentlich unfair, dem Kind das auch alles anzutun?
Ja, natürlich nimmt man das auch erstmal mit.
Klar,
ist ein bisschen Widerstand auch da, das einfach nur jetzt sozusagen zu schlucken und zu sagen, ja, natürlich hast du recht, wir bleiben zu Hause. Aber man denkt schon drüber nach. Ja, ja. Und man wenn was schief geht, dann hat man es ja gewusst und hat es trotzdem gemacht und dann ist es schief gegangen, ist man sozusagen natürlich dann der Hauptschuldige.
Aber ich fand vor allem, sorry, dass ich dich unterbreche, Tobi, aber gerade die letzte Woche vor der Abreise kam echt nochmal so ein ganzer Schub.
Nach L.A. dann?
Die also Reise? Überhaupt von Berlin auf der Weg sozusagen dann auf unsere Reise. So die letzte Woche war eine super stressige Woche, standen noch total viele Termine im Kalender. Tobi hatte natürlich auch nochmal richtig viel mit der Arbeit zu tun.
Oh ja,
und packen, an alles zu denken. Und dann kamen schon hin und wieder Zweifel auf und ich dachte mir so, warum tun wir uns das gerade alles an? Wäre es nicht doch viel entspannter gewesen, einfach erstmal in die Elternzeit zu starten mit Tobi, eine Woche hier zu haben, dann gemeinsam zu packen und vielleicht irgendwie nach Italien zu fahren? Also es war ein Gedanke, den ich kurz schon auch hatte. Mhm. Aber das sind alles Themen und Sorgen und Gedanken, die man sich im Voraus macht. Und sobald man dort ist, sind sie irgendwie nicht mehr da oder nicht mehr existent. Weil man, davor malt man sich natürlich alles aus, was wäre, wenn, was passiert und so weiter. Und dann ist man dort und die Dinge passieren eben nicht. Mhm. Und dann ist das irgendwie auch kein Thema mehr.
Ja, man könnte ja die Frage noch umdrehen. Ja? Was wäre denn, wenn er nicht die Möglichkeit hat, so in der Natur alles kennenzulernen, nicht die Möglichkeit hat, so viele Menschen zu begegnen? Und das ist ja auch ein Thema auf unseren Reisen bisher gewesen, wie Menschen auch im Ausland sind. Mhm. Und Spoiler-Alarm, da ist schon eine höhere Kinderoffenheit, Kinderfreundlichkeit, bis hin zu einer gewissen körperlichen Nähe, die uns erstmal auch ein bisschen awkward vorkommen. Ne? Wenn die ganze Zeit Menschen irgendwie am Flughafen oder sonst wo ihnen dann irgendwie ins Gesicht fassen und so weiter, dann hat man erstmal geprägt, so aus einer deutschen Sicht, okay, ist das jetzt überhaupt okay? Aber hey, ja, vielleicht das noch dazu, aber hey, das ist einfach kulturell teilweise in anderen Ländern sehr viel mehr Offenheit gegenüber Kindern. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen und ehrlicherweise extrem bereichernd. Ne? Man sieht das ja auch, wie er damit umgeht, dass er einfach zu Menschen grundsätzlich einfach ein extrem
so krass
offenes Verhältnis oder Grundeinstellung prägt, da sehr, sehr irgendwo zugänglich ist und das ja nicht gehabt zu haben, ja, jetzt im Nachhinein, das finde ich auch, finde ich sehr, sehr schade zumindest. Und im Vorfeld war es aber genau die umgekehrte Story. Ne? Aber da erstmal wurden nur Risiken gesehen oder sehr viele Risiken und ja, ich will nicht sagen, dass man uns ein schlechtes Gewissen machen wollte, aber man hat es auch nicht wirklich verhindert oder unterlassen, um es mal so zu sagen. Und alles in allem vorweggenommen war es die richtige Entscheidung und alles, was wir glauben, bei Carlo zu sehen und ablesen zu können, waren sehr, sehr positive Eindrücke, Entwicklungen oder auch Auswirkungen auf ihn.
Das ist aber so krass, oder? Wie da so angstgesteuert sind, ne? Also ich meine, das hat man ja auch während Corona gesehen, das war ja eigentlich eine Politik, die auf Angst auch, Angstmachen basiert hat. Und ich glaube, also ich habe immer das Empfinden, dadurch, dass ich in Amerika aufgewachsen bin, nochmal eine ganz andere Kultur so in mir drin habe, dass die Deutschen generell immer sehr ängstlich sind. Also ich habe jetzt, also wie gesagt, mehrere Freundinnen, die Kinder gekriegt haben und dann kam halt voll oft dieses so, also das Buch hat jetzt gesagt, dass ich nur noch das, also das Buch sagt, ich muss das Buch hat mir gesagt, ich darf jetzt nicht das machen während der Schwangerschaft und gar nicht halt auf dieses intuitive irgendwie, genau, dieses Körpergefühl gehört wird und man auf einmal einem Buch folgt, ja, obwohl ja auch jede Schwangerschaft, nicht, dass ich immer schwanger gewesen wäre, aber jede Schwangerschaft ja irgendwie auch anders verläuft, ne, also so kriege ich das ja auch mit, manche haben richtig Probleme, bei manchen ist es so, als wäre das Baby überhaupt nicht da und der Bauch wächst halt einfach nur irgendwie mit, ne. Und das finde ich total interessant, auch zu sehen, dass bei uns in der deutschen Gesellschaft eben, was du halt gerade sagst, Tobi, diese Kinder auch gar wie nennt man das?
Stellenwert?
Ja, Stellenwert, aber vor allem auch, den hört man nicht zu. Also das kennst du ja bestimmt auch aus dem Lehrerdasein, dass man Kids immer so ein bisschen abtut. Und dann war doch jetzt auch diese große Debatte, dürfen Kinder schon ab 16 oder wählen dürfen oder nicht, ja? Und dass die im Prinzip wie so gar keine Berechtigung erst haben, erst wenn sie 18 sind und dann ins Studium oder zur Arbeit halt eben gehen können. Und wenn man dann eben gerade in so südamerikanische Länder dann geht, ne, wo ja so Community, Familie, riesen Themen einfach sind. Ne? Das prägt ja die Kultur, Familie über alles. Die wohnen dann auch alle teilweise zusammen. Bei uns ist es ja schon so, oh Gott, ich muss jetzt mal wieder für eine Zeit nach Hause fahren und mal gucken, wie ich das aushalte. Also das ist ja mehr mit so negativen Dingen verbunden. Und deswegen finde ich es total schön und auch interessant, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt eben nach Südamerika gehen und da nochmal eine ganz andere Kultur mitnehmen für den Kleinen.
Ich glaube, was uns auch praktisch in die Karten gespielt hat, war, dass wir schon mal mit, als Carlo 5 Monate war, die Möglichkeit hatten, nach Südafrika zu reisen und dort mit Freunden 2 Wochen lang Kapstadt gemacht haben, wo wir die gleichen Themen hatten. Also auch da wurde uns natürlich gesagt, muss das sein, der ist doch noch so klein und macht es doch, wenn er größer ist und so weiter und dann für 2 Wochen. Und dass das alles so gut geklappt hat, dass wir einfach daraus mutiger hervorgegangen sind. Ich glaube, wenn das nicht so gut gelaufen wäre, dann denkst du dir natürlich beim nächsten Flug, oh, mache ich das nochmal, tue ich mir sowas nochmal an, warte ich nicht lieber, bis er irgendwie dann halt mal 4 ist und sich selbst beschäftigen kann beim Fliegen oder eben nicht mehr so anfällig ist. Gerade bei kleinen Kindern, bei Säuglingen, macht man sich natürlich viel mehr Gedanken, wenn mal irgendwie das erste Fieber kommt oder so. Und das lief alles so gut, dass wir damals gedacht haben, okay, wenn das jetzt geklappt hat, warum dann jetzt nicht auch Nicaragua oder eben auch die USA natürlich?
Ja, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie, was du am Anfang meintest, Lea, so, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, Kids zu haben. Und es wird auch nie den richtigen Zeitpunkt geben, vielleicht dann dieses Reiseziel irgendwie anzugehen, ne? Weil Kinder entwickeln sich ja auch. Man weiß nicht, man kann ja nicht die Zukunft vorhersehen und dann sagen, ah ja, also ich glaube, mit 4 wird das so sein, das wird perfekt sein für, keine Ahnung, Hawaii. Und ich finde es auch crazy, wie viele Leute da so, natürlich kann man jetzt sagen, die Familie will nur das Beste natürlich, ne? Und es ist ja auch so ein Schutzmechanismus, aber wie viele Leute da immer so negativ reinreden. Wo ich mir, also das habe ich auch bei einer Freundin erlebt, als sie schwanger war, wie viel Scheiße die auch von anderen Frauen bekommen hat, wie sie, was sie alles angeblich falsch macht in der Schwangerschaft und so weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, so, wieso unterstützen wir uns hier eigentlich nicht, ne? Also natürlich kann jeder diese Angstgedanken so ein bisschen haben, aber warum kann man nicht, wie du es auch so schön gesagt hast, Tobi, einfach mal die andere Seite sehen, was ist, wenn er nicht diese tolle Erfahrung mit den Menschen und so weiter macht, ne? Aber das kommt erstmal so gar nicht in unsere Peripherals, ja, irgendwie.
Und das angstgetrieben auch zu argumentieren, aber umgekehrt, wenn man, genau wie du es gesagt hast, ja, wenn man sich sagt, okay, passt das jetzt gerade, ist es nicht besser, wenn man dann ein bisschen älter ist oder, ne, also ist er ja, dann vielleicht, wenn er schon laufen kann, wenn er schon artikulieren kann, ein bisschen robuster ist etc., dann kommt man, glaube ich, in den Modus rein, wo man schnell immer aufschiebt, weil irgendwas nicht passt. Mhm. So. Und jetzt im Nachgang oder auch schon währenddessen ist mir eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich auch da wieder umgekehrt ist. Man hat eigentlich all diese Phasen. Ne? Man hat so diese Phase direkt nach der Geburt, man hat dann diese Kleinkindphase, Krabbelphase nenne ich es jetzt einfach mal. Dann irgendwann kommt so die Phase der ersten Selbstbestimmtheit mit Laufen und den ersten Sätzen sprechen und so weiter. Dann kommt irgendwann die Schule etc. etc. Das sind alles Phasen, die hat man sozusagen pro Kind einmal und dann sind die auch wieder vorbei. Mhm. Und jede ungenutzte Phase kriegt man auch nicht mehr zurück.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt auch warte, bis irgendwie zum Beispiel 4 Jahre ist und dann irgendwas macht, dann habe ich alles, was ich in den Phasen bis zu 4 Jahren hätte machen können, schon mal nicht genutzt. So. Mhm. Und das ist teilweise einfach schade, weil man kann sehr, sehr viel da rausholen, man kann viele Sachen machen, man kann nicht alles machen, ganz klar, aber man kann sehr, sehr viele schöne Dinge erleben, die, wenn man sie machen kann, weil man beispielsweise Elternzeit nehmen kann, was ja auch sehr dankbar ist, sie auch wirklich nutzen sollte. Ja, und warum dankbar für Elternzeit? Also wir sind wirklich rumgereist und natürlich, wenn man mit Amerikanern zu tun hatte, und ich glaube, bei Kanadiern war es eigentlich ähnlich, die wir sehr häufig getroffen haben, dann sieht man schon, dass wir schon privilegiert sind. Ne? Wir schauen sehr häufig dann natürlich irgendwie nach Skandinavien und sagen, okay, es geht noch mal besser. Aber von, ich sag mal, von durchschnittlich 10 Leuten, die wir getroffen haben, waren wir wahrscheinlich so in den 20%, denen es sozusagen mit am besten ging. Wir sind sehr privilegiert, dass wenn wir konsequent sind, auch diese Freizeiten auch uns rausschlagen können, ohne einen krassen ökonomischen Nachteil zu haben. Und das ist eine Chance, die können wir nutzen oder können wir nicht nutzen. Und am Ende des Tages ist es auch wirklich schade, solche Sachen einfach passieren zu lassen oder so quasi nicht ungenutzt zu lassen. Und ja, auch das könnte man, auch davor könnte man Angst haben, dass man einfach irgendwann in der Jugend angekommen ist von so einem Kind und sich und zurückblickt und sagt, Moment mal, ich habe so viele andere Beispiele gesehen, ich habe das alles nicht gemacht und warum habe ich es eigentlich nicht gemacht?
Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist zu sagen, dass es ja nicht immer Nicaragua sein muss. Also so, jeder hat natürlich andere Prioritäten und jeder hat irgendwie andere Interessen als Paar, als Eltern. Und für uns war es einfach wichtig, dass es ein Land ist, was wir noch nicht kennen, dass wir was Neues entdecken. Aber das heißt ja auch nicht, dass jetzt jeder nach Nicaragua fliegen muss oder ans andere Ende der Welt, sondern dass es natürlich auch andere Arten von Abenteuern gibt. Was uns, glaube ich, einfach wichtig war, so, und was wir daraus mitgenommen haben, um jetzt das schon mal vorzugreifen, war so, wenn du eine Idee hast oder einen Traum, den du gerne in die Tat umsetzen willst, dann muss man halt einfach oft einfach machen. So, sich nicht zu viel reinreden lassen, machen, und dann kann das eben Nicaragua sein oder es kann auch irgendein Mikroabenteuer sein oder es kann auch mit dem Camper durch Deutschland sein. Ich glaube, da hat ja auch nicht jeder die gleichen Bedürfnisse.
Voll.
Und deswegen ist mir das nur wichtig, dass man das natürlich nicht alles über einen Kamm schert. Also ja, nicht, dass wir jetzt irgendwie das verurteilen, wenn Leute eben nicht nach Nicaragua fliegen. Genau, es war einfach nur für uns so, glaube ich, der Maßstab.
Manche haben ja auch gar nicht die Möglichkeiten, ne? Also ihr habt ja jetzt auch schon sehr auf die Finanzen drauf geachtet und geguckt, wie wollt ihr das machen. Für manche ist das vielleicht gar nicht möglich. Vielleicht haben auch manche Kinder, die irgendwie eine Behinderung oder sowas haben, wo das auch nicht geht. Aber man kann immer gucken, wo vielleicht gehen wir einfach auch mal am Wochenende woanders hin, ne? Also man kann das ja echt für sich so ausprobieren. Also pauschalisieren kann man das auf gar keinen Fall.
Ich glaube nur, wenn du sowas machen möchtest und die Möglichkeiten hast,
ja,
dann sollte man es machen, weil diese Zeit kommt nicht mehr zurück im Leben.
Und jetzt können wir direkt da reingehen, was schön angeteasert. Warum?
Warum was?
Also warum sollte man das unbedingt machen? Was war für euch prägend? Was habt ihr auch über euch selber gelernt? Also einerseits als Individuen, aber auch als Eltern. Was hat es mit euch beiden auch als Paar gemacht? Weil ich kann mir das jetzt schon so total schön vorstellen. Vor allem, ihr habt jetzt so viel von Strand und ihr wisst ja alle, ich liebe das Meer, gesprochen. Und dann ist Sonne, es ist warm, die Menschen sind alle total nett. Oder wie du es meinst, so Tobi zuvorkommt, die kommen dann auf dich zu. Die nehmen den Carlo mal auf eine Abo oder ins Gesicht oder wie auch immer. Und das ist jetzt so alles so, und das ist alles total schön. Aber ich kann mir halt auch total vorstellen, ich jetzt so als Single, dass man dann auch irgendwie so denkt, okay, wie macht man das jetzt? Ihr habt gesagt, ihr wollt da nicht viel rumreisen, ihr hattet 3 Locations in einem Monat. Wie ist es dann mit Me-Time? Gibt es Me-Time? Wie sprecht ihr beide euch untereinander da ab? Wie ist aber auch so Two-Time, nenne ich das jetzt mal, also so die Zweisamkeit zwischen euch als Paar? Und dann aber das dann auch nochmal zu verbinden eben mit dem neuen Mitbewohner, dem Carlo. Also wie ergibt sich das dann? Was hat das mit euch gemacht?
Ja, also ich glaube, das Thema Me-Time war am Anfang schon eine Herausforderung für uns. Und auch da jetzt geht es, glaube ich, hauptsächlich wieder ums Thema Nicaragua, weil wir in den USA ja hauptsächlich Freunde besucht haben. Mhm. Und das war schon ein Thema, wo wir auch ein paar Tage gebraucht haben, um in diesen Modus zu kommen. Weil ich persönlich mir natürlich dachte, okay, das ist jetzt Elternzeit. Wir haben beide gerade Elternzeit. Also war für mich ganz klar 50-50. Mhm. Und ich denke, trotzdem war es natürlich auch schwierig für Tobi, sich in diese Rolle jetzt so von heute auf morgen da einzutauchen und Dinge, die ich natürlich vorher selbstverständlich so gemacht habe, auch einfach zu übernehmen. Also Tobi ist jemand, wenn ich dem jetzt sage, bitte mach das oder das, dann macht er das sofort. Aber du hast natürlich, wenn du nicht immer den ganzen Alltag mit dem Kind erlebst, und ich glaube, wir sind trotzdem sehr privilegiert, weil Tobi im Homeoffice ist, also relativ viel mitbekommt, hast du aber natürlich nicht alles so auf dem Schirm.
Ja.
Und ich glaube, das war was, wo wir ein paar Tage gebraucht haben, wo wir uns auch mal gefetzt haben, ne? Kann man schon so sagen, mal am Anfang. Und ich halt gesagt habe, hey, ich brauche auch meine Me-Time. Tobi surft total gerne und hatte auch super Bedingungen, so dass er wirklich jeden Tag so seine 2 Stunden auf dem Wasser war.
Geil.
Und dann ist es natürlich schon auch eine Zeit irgendwie mit Vorbereitung, dann danach irgendwie einen Nap nehmen und noch was essen und so, wo halt gleich mal schnell ein halber Tag weg ist. Mhm. Und ich dann halt am Nachmittag irgendwann gesagt habe, ach so, ich würde auch noch mal ganz gerne irgendwie eine halbe Stunde Yoga machen. Und ja, das war eine Herausforderung, das möchte ich auch gar nicht beschönigen. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns da, glaube ich, gefunden haben, bis auch jeder ganz klar so seine Bedürfnisse formulieren konnte, die vielleicht auch überhaupt erst mal wahrnehmen konnte. Und da haben wir aber echt dann einen ganz guten Modus gefunden und hatten dann für uns einfach so das Konzept entwickelt, dass Tobi am Morgen, wenn wir aufgestanden oder wenn er aufgewacht ist, was oft sehr früh war, sich den Kleinen geschnappt hat und die dann erstmal ihre Vater-Sohn-Zeit am Strand eigentlich genutzt haben, so in den Tag gestartet sind. Also Tobi hat ihn dann erstmal am Strand spazieren getragen, hat ihm irgendwie Dinge erzählt und dann haben sie da gespielt. Und in der Zeit hatte ich dann eben auch mal Zeit, eine Yogastunde zu nehmen, mal irgendwie ein bisschen was zu schreiben, hatte auch so ein paar kleine eigene Projekte. Und damit war dann irgendwie das ein ganz anderer Start erstmal, auch in den Tag. Ne?
Ja, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, es ist tatsächlich nicht so einfach, die Rolle einfach, wie die Lea schon gesagt hat, von einem Tag auf den anderen zu übernehmen oder das auch richtig einzuschätzen. Wir hatten auch sicherlich die Diskussion, okay, ist es jetzt Elternzeit oder Urlaub? Ne? Also natürlich wartet man dann sehr lange darauf, diese 2 Monate frei zu haben, freut sich dann auf diese Destinationen und hat im Hinterkopf natürlich noch so seinen Modus, den man hatte, als man mit dem Rucksack alleine durch irgendwelche Länder gereist ist und hatte auch die Erwartungshaltung, dass man einen ähnlichen Lifestyle pflegen kann. Und dann auf einmal hat man ja eigentlich so eine Grundbeschäftigung. Mhm. Also ein kleines, krabbelndes Kind ist, wenn es nicht schläft, eigentlich ständig irgendwie auch ein Stück weit ja, Betreuungsarbeit, sage ich jetzt mal. Und richtigerweise muss man sich einteilen. Und ja, habe ich auch sicherlich den geringeren Teil gerade am Anfang im Urlaub erstmal gespielt. Und da war dann für mich so das Schlüsselwort war so ein bisschen Slotplanung. Also so einen Tag rein leben, sage ich jetzt mal, ist dann schwierig, weil man dann eigentlich nie ganz geklärt hat, wann man sich mal selber rausziehen kann und mal so seine eigenen Dinge auch machen kann. Mhm. Oder jemand wird unzufrieden dabei. Und dann war das Geheimnis, dass wir einfach klarer kommunizieren mussten, wann wer sich eben auch mal komplett rausziehen kann und sein eigenes Ding macht, wann man auch mal zu zweit sich irgendwo hinsetzt, zum Beispiel in ein Café, das war da in Nicaragua, dann irgendwann unser gemeinsamer, wie sagt man da, nicht Safe Space, aber so Love Place eher.
Schön.
Mittags in so ein Bambus-Dachcafé reinzusetzen und dann 1,5 Stunden, 2 Stunden Journaling zu machen, zu lesen etc. Projekte gemeinsam anzugehen und dabei eben immer so eine Zeit zu haben, wo einer vielleicht ein bisschen mehr auf Carlo schaut, dann Carlo irgendwann schläft, dann hat er sich das ganz gut eingependelt. Aber tatsächlich so der normale Tagesablauf, wenn man sagt, man hat jetzt einfach nur eine Hütte unweit vom Strand, man hat jetzt eigentlich alle Freiheit, man kann sich jetzt so richtig in den Sessel fallen lassen und sacken lassen etc., ist ein bisschen limitiert. Ja. Das hatten wir schon, solche Urlaube hatten wir schon gemacht, die habe ich immer genutzt, um so stressige Arbeitsphasen komplett zu verdauen. Und dann bin ich schon mal einfach, nach dem Frühstück habe ich mich in die Hängematte gelegt, ein Buch in die Hand genommen, bin eingeschlafen und habe dann 4,5 Stunden geschlafen tagsüber. Mhm. Bin aufgewacht und habe mich gut dabei gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann mir jetzt einfach sozusagen, mein Körper kann sich alles nehmen, was er gerade will. Mhm. Ich kann sehr frei gerade meine Zeit gestalten und dann spricht man sich ab, was irgendwie Freizeitaktivitäten angeht. Und das war jetzt anders. Ne? Also jetzt auf einmal gab es eine ständige Verpflichtung, der man nachkommen musste und ich als derjenige, der natürlich eher mit Arbeit beschäftigt war und Lea mit Care-Arbeit zu dem Zeitpunkt, war das dann nichts, was sich jetzt automatisch perfekt selbst geregelt hat. Da mussten wir schon erstmal uns ein bisschen kurz mal sammeln, sortieren und nochmal neu ausrichten und dann, wie es Lea schon gesagt hat, mit so festen Planungen, dass man sagt, okay, morgens gibt es mal so einen Slot, den ich übernehme. Lea macht auch ganz bewusst ihre Yoga-Sessions in einem Hotel um die Nähe. Solche Sachen haben es dann deutlich entspannt. Und das ist auch was ich ein bisschen mitnehmen möchte. Also beispielsweise mittags will ich mir jetzt eigentlich wirklich jeden Mittag so eine halbe Stunde für Carlo rausnehmen und uns dann auch entsprechend anders organisieren, wie wir überhaupt Mittagessen gestalten, das vorgekocht ist beispielsweise und man dann eben nicht erstmal rausgeht, einkauft, schnell was kocht, kurz isst und dann eigentlich gleich wieder irgendwie an den Schreibtisch muss, sondern dass man da sich so organisiert, dass es eben auch diese Slots leichter und auch mehr im Alltag gibt.
Und ich glaube, was ja auch so ein bisschen einfach der positive Effekt war, den du sehr schnell gemerkt hast und der einen ja dann auch anspornt, irgendwie so weiterzufahren, war natürlich auch das Bonding von Carlo zu seinem Papa, was wo es am Anfang des Urlaubs halt oft noch so war, wenn er sich irgendwie wehtut oder so, dann erstmal Mama und nur von mir trösten lassen. Und das hat sich natürlich dann schon auch verändert. Also als er diese Zeiten nur mit Papa hatte, also nur mit Tobi hatte, da hast du dann natürlich auch gemerkt, dass da viel mehr Bonding entsteht und das war natürlich auch irgendwie, glaube ich, ja, ist das natürlich auch schmeichelhaft oder man freut sich ja dann auch.
Und der straft dann auch schnell ab, ja. Also wenn man dann mal drei Tage irgendwie mal ein bisschen weniger stark interessiert, beziehungsweise wenn ich mal irgendwie auf einer kurzen Geschäftsreise war oder schon früher irgendwo abgereist bin, man merkt es dann, ja. Also der ist dann eben ein bisschen abweisender, lässt einen da so ein bisschen zappeln und so. Ja, also
man kennt das eigentlich
aus anderen Lebenssituationen, ja, die Taktik. Und da merkt man dann eigentlich einerseits auch natürlich, wie krass so eine Elternzeit ist, weil man natürlich im Alltag, ne, diesen Funnel-Fokus auf irgendwie Arbeit, wie unnatürlich das auch ist, wenn man dann mal wirklich die Zeit frei hat und sich wirklich mitnehmen, Menschen, kleines Baby hier auseinandersetzen kann und wie dann eben engeres Verhältnis entsteht. Und umgekehrt, wenn das eben nicht da ist, dass es eben auch ja, mal schnell eine Situation erzeugt, die man eigentlich so gar nicht haben will. Mhm. Ja, so ein losgelöstes. Wir hatten, jetzt kommen wir ein bisschen ins Reden rein, aber wir hatten so eine lustige Situation in Venice Beach, wo wir einen Freund besucht haben. Da sind wir so mit unseren beiden Kindern, also das Kind von dem Freund und Carlo bei mir, auf den Spielplatz gelaufen und da stand dann ein Vater, ein bisschen jünger sogar als wir, mit seinen AirPods im Ohr und hat einfach so komplett abwesend sein Kind so in der Schaukel so vor sich hingeschoben. Mhm. Das Kind hat überhaupt gar nicht mehr, glaube ich, Spaß daran gehabt und er hat da gar nicht so drauf geachtet und hat einfach nur so diese Schaukel vor sich hingewippt und war in irgendeinem Call drin und dann haben wir beide schon so ein bisschen abfällig draufgeschaut und gesagt, ja okay, Quality Time, Awareness, noch nicht so ganz verstanden, aber fair enough, ne? Also wenn man selber zu Hause in Deutschland ist, seinen Job hat, Tunnelblick hat, hast du dann wirklich noch die Aufmerksamkeit und wirklich die Nähe und so das Verhältnis zu deinem Kind oder bist du da auch abwesend ein Stück weit? Und das deprimiert einen, wenn man das feststellt. Und gleichzeitig, um es jetzt auch nicht so negativ darzustellen, sieht man dann auch wieder die Chance, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen, wie man eben auch im deutschen Alltag sich da einfach mehr rausnimmt, ja, und da eben selbstbewusster sagt, okay, das ist jetzt schon der Standard, den ich irgendwie für mein Kind und mich und unser Verhältnis eigentlich gesetzt sehen haben möchte. Und das muss halt einfach Vorrang haben und das muss irgendwie möglich sein.
Voll. Was ich auch immer so schön finde, bei uns im Schauspiel heißt es immer Find Your Inner Child, wenn du eine Rolle angehst. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heutzutage bei uns in Deutschland sehr verloren haben, ist dieses innere Kind mal wieder toben zu lassen. Also klar, jetzt gibt's ja dieses ganze so Selbstliebe, dein inneres Kind heilen und sowas, was ja auch wichtig ist, ja. Oder bei mir im Tantra-Coaching das verwundete Kind abtöten, wo ich auch dachte so, okay, jetzt ein anderer Ansatz, aber es war gut. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was vielleicht auch so eine Elternzeit, was ich mir vorstellen könnte, halt rausbringt, ja, dass es halt auch das eigene innere Kind mal wieder rausholt und wie du halt gerade sagst, man halt aus diesem Tunnelblick so ein bisschen rauskommt und sich dann eben bewusst diese Slots, wie du sie nennst, raussucht und sagt, nee, jetzt machen wir mal Papa-Sohn-Zeit, Mama-Sohn-Zeit, jetzt machen wir mal Mama-Papa oder Lea-Tobi-Zeit. Und da einfach mal wieder dieses innere Kind selber so ein bisschen füttert, ne? Und auch wirklich zu gucken, weil ich merke das ja selbst, wenn man mit Kindern spielt, man redet ja auf einmal komplett anders. Man hat so eine interessante Gibberish-Babysprache auf einmal, eine andere Stimme.
Was wir niemals machen wollten.
Ja, aber es ist da. Wie mit Hunden, aber nochmal anders. Und das ist ja das Geile, was ich auch an Kindern so liebe. Du gibst denen einfach nur einen Ball oder einen Stock oder ihr habt ja bestimmt jetzt auch am Strand irgendwie mit Steinen oder was auch immer gespielt und die sind happy. Und wir sind ja so überreizt mit allem Möglichen und diesen ganzen Tech-Gadgets, die es heute gibt. Ja. Und das müssen wir nochmal haben und die App und hier nochmal tracken und bla bla bla. Und so ein Kind ist halt voll so im Moment da. Und ich kann mir voll vorstellen, gerade wenn ihr dann euch diese Auszeit genommen habt, dass es vielleicht mit euch auch nochmal so als Individuen voll was gemacht hat.
Ja, du siehst ja auch die Welt ganz anders durch die Augen deines Kindes. Also es hört sich jetzt an wie so ein billiger Poesiealbumspruch, aber es ist schon so. Also ich finde so, wenn ich jetzt an einen Moment denke, wir hatten irgendwie, wenn die Gezeiten so gepasst haben, dann sind wir oft morgens auch mal gemeinsam mit ihm an den Strand gegangen und wenn dann praktisch gerade Ebbe war oder ja, dann hattest du diese Badewannen, praktisch so natürliche Badewannen aus irgendwelchen Gesteinen oder so, wo er dann sich halt reinsetzt und rumplanscht und dann laufen da irgendwie Krebse rum und so. Und ich habe mich so voll zurückversetzt gefühlt, weil ich noch weiß, wie ich das als Kind geliebt habe, in diesem Minibecken irgendwie zu gucken, da waren da Fische, dann baut man irgendwelche Staudämme und so. Und das hast du praktisch mit ihm gemacht, aber hast halt dich da auch wieder selber reinreißen lassen. Mhm. Und das sind voll natürlich schön. Schon so Dinge, ja, wo man auf einmal die Augen wieder auf ganz andere Dinge fokussiert, glaube ich, durch den Kleinen. Ja, und weil du gerade auch gefragt hattest mit den Herausforderungen, also ich glaube, das Me-Time-Thema war so unsere größte Herausforderung am Anfang. Wir hatten aber auch viele kleine Themen, die jetzt gar nicht mit uns als Paar zu tun haben, sondern einfach so ein paar, ja, hätten Stolpersteine werden können auf der Reise, waren dann aber zum Glück keine, haben sich praktisch nicht als solche entpuppt, aber so, ich weiß noch, die erste Woche, wir waren in Nicaragua in unserer Unterkunft angekommen, das war die Unterkunft, in der wir am längsten geblieben sind, 2 Wochen, wo wir uns wahnsinnig wohlgefühlt haben, wir hatten eine ganz tolle Community um uns rum, ganz viele inspirierende Leute, ein kleines Dorf, irgendwie 2-mal in der Woche kam der LKW mit Obst und Gemüse vorbei und sonst gab es da einfach nichts. Ja. Und ja, wir waren so den ersten Abend dann in unserem Airbnb und haben gerade Carlo Bett fertig gemacht und auf einmal entdecken wir halt einen Skorpion im Bad.
Oh,
und
wow.
Ja, bei Skorpionen, finde ich, ist dann doch nochmal ein anderes Thema als irgendwelche
Spinnen.
Asseln, Spinnen, weil du halt schon auch weißt, dass Skorpione halt verdammt giftig werden können. Mhm. Und da ist uns schon erstmal die Pumpe gegangen. Gell? Tobi.
Ja, es waren insgesamt 3 Skorpione.
3? Ja, kleine Family.
Den Verlauf der nächsten Tage. Und ja, dann, das stimmt schon. Also da hast du auf einmal, bist du wieder in diesem Modus. Ich hatte ja gesagt am Anfang, man bekommt dann ziemlich viele Risiken und Bedenken zugetragen. Und man weiß sozusagen, wenn die wahr werden, dann hat man selber die Verantwortung dafür und hat sich vielleicht für die falsche Richtung entschieden. Mhm. So, und dann hast du irgendwie 1, 2, 3 sehr kleine Babyskorpione, aber du fragst dich halt, okay, wenn 3 Babyskorpione sind jetzt irgendwo die Mutter,
ja.
In der Nähe, irgendwie in deiner Wohnung eigentlich auftreten,
ja.
Bist du jetzt sozusagen, oder hast du da deinem Kind eine Gefahr aufgebildet, die sie eigentlich, ja, ohne das selbst zu entscheiden, die ja, eigentlich too much ist für das Kind. Und kommst dann wieder ins Kugeln rein und das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber eine Reise, eine, die wir auf der Reise kennengelernt haben in so einem Bus, ist jetzt gerade in Panama, die war jetzt gerade mit Denguefieber im Krankenhaus in Panama. Wow. Also ich will nicht sagen, dass es komplett risikolos ist und dass nichts passieren kann und da muss man auch drauf achten und das ist immer was ein Stück weit mitschwingt auf so einer Reise ebenfalls, aber auch da wieder. Wir waren in Berlin, da hatte Lea sich den Rotavirus eingefangen, war dann im Krankenhaus zwischendurch. An Silvester war unsere ganze Crew nahezu krankenhausreif wegen irgendwelchen Magen-Darm-Viren-Geschichten. Wenn das im Ausland passiert wäre, hätten wir es aufs Ausland geschoben.
Ja.
Und das ist uns sozusagen nicht nur vor, sondern in unseren eigenen vier Wänden passiert. Aber ja, ist natürlich eine Challenge auf solchen Reisen, dass solche Dinge passieren.
Ja, also es gab auch noch andere kleine Themen, was weiß ich, irgendwie dann bekommt das Kind halt doch mal 39, irgendwas Fieber und du sitzt dann halt irgendwo in Nicaragua, wo natürlich irgendwelche kleinen Krankenhäuschen, sag ich mal, ganz bewusst in der Gegend sind, aber du halt nicht die medizinische Versorgung hast wie bei uns. Aber auch da ist halt wieder das Thema, welches Kind hat kein Fieber im ersten Jahr? Und das ist alles gut gegangen. Und weiß ich nicht, Tobi hat seine Kreditkarte verloren, hat sie wiederbekommen. Mir ist das Handy gesprungen, ich konnte es nicht mehr nutzen und habe es mit einem wildfremden Mann in eine andere Stadt geschickt, der es dort wiederum einem wildfremden Reparateur übergeben hat und am nächsten Tag hatte ich es wieder. Also ich glaube, manchmal muss man auch so einfach ein gewisses Vertrauen in die Menschheit haben und wird dann in ganz vielen Fällen dafür belohnt. Also es war jetzt zumindest bei uns so der Fall. Mhm. Natürlich kann man einem auch Naivität oder so vorwerfen, aber wir sind damit bisher immer ziemlich gut gefahren und das sind dann eben auch solche Erfahrungen, die einem so ein bisschen auch so den Glaube in die Menschheit auch wieder aufblühen lassen und die all diese Erfahrungen machen, so eine Reise natürlich dann auch besonders wertvoll.
Genau, ich glaube, es hört sich auch, also ich würde es vielleicht selber als naiv bewerten, wenn ich das jetzt so höre einfach, jemand erzählt das. Ja gut, dann geht es halt irgendwie in 3 von 10 Fällen schief und du warst jetzt der Glückliche einer von den 7 halt, hast du Glück gehabt, aber es war trotzdem naiv. Aber das ist, du merkst ja auch intuitiv, ob die Menschen um dich herum, ob die eher feindselig sind, gierig, dir nachtrachten etc. oder ob das entspannt ist, ob man wohlwollend ist und da jetzt nicht so die Gefahr im Raum ist. Und das war auf jeden Fall auch so ein großes Learning, dass wir von aus einer deutschen Brille, aus einer Überseebrille schon sehr viel Gefahr wahrgenommen haben und uns einige Gedanken gemacht haben, wie viel Risiko da wir da eingehen, und vor Ort gemerkt haben, die Menschen vor Ort wirklich zum allergrößten Teil wohlwollend, entspannt und sehr, sehr angenehm und gastfreundlich und sehr wenig gierig oder einem sozusagen in irgendeiner Art und Weise schräg beobachtend, wo man sich jetzt nach Hab und Gut oder sonst irgendwie Sorgen machen müsste. Und vor allem auch, und das war so der zweite Teil, wir haben natürlich dort wieder eine ganz andere, einen ganz anderen Konsens gesehen. Dort sind eben neben den Einheimischen auch sehr viele, die aus Nordamerika oder Europa zum Leben auch gekommen sind und dorthin ziehen. Und man sieht dort dann sehr schnell, dass vieles am Ende des Tages auch einfach easy machbar ist. Wir haben dort auch Familien gesehen, die dort, auch Deutsche beispielsweise, mit mehreren Kindern dorthin gezogen sind, eigenes Hostel aufgemacht haben. Anderer Neuseeländer, glaube ich, ist dort mit einem 3 Monate alten Kind hingeflogen und hingezogen, um dort auch ein eigenes Business aufzubauen. Wow.
Und haben dort ihre Kinder bekommen.
Ja, Kinder bekommen, dann auch das Thema mit Bildung vor Ort organisieren. Also diese
Schulen gegründet und
genau, man sieht einfach, wie unglaublich viel machbar ist und dass es dann noch am Ende des Tages ein Restrisiko ist, was natürlich drin steckt, aber das ist eigentlich im Grunde genommen keine unverantwortungsvollen Sachen sind. Man muss wirklich, wie Lea schon gesagt hat, machen, und man kann es auch einfach machen. Ja, man kann immer vor Ort natürlich immer noch vorsichtig sein, wenn man Risiken vermeiden möchte, aber es ist keinenfalls so, als wenn das unzumutbar, nicht möglich oder wie auch immer ist.
Ja. Voll schön. Und ich glaube auch, weil du vorhin gefragt hast, wie war es für uns als Paar? Also ich denke, sowohl für uns als Paar als auch für uns als Eltern ist es natürlich immer so, wenn glückliche Eltern, glückliches Kind. Also wenn du einfach an so einem Ort bist und so tolle Erfahrungen machen darfst, du bist super entspannt oder viel entspannter und dadurch auch glücklich, und es strahlt natürlich auch auf eine Beziehung aus. Mhm. Also diese Zufriedenheit, diese Ruhe, die du dann in dir hast, da legst du dich abends glücklich ins Bett und bist dann natürlich ja auch als Paar ausgeglichener. Wir haben auch ein, zwei Mal irgendwie uns dann vor Ort jemand gesucht, der irgendwie eine Beziehung zu Carlo hatte, und haben dann gefragt, ob die eben aufpassen würden, und haben dann natürlich auch ein bisschen was dafür bezahlt, aber haben uns dann auch mal irgendwie ein Stündchen zu zweit im Café rausgenommen oder mal ein Abendessen. Und das tat uns schon auch sehr gut. Aber ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass jetzt dort vor Ort wir das so sehr gebraucht haben, diese, wir müssen jetzt zu zweit irgendwo hingehen, wie man das vielleicht manchmal im Berliner Alltag eher hat, weil einfach der ganze Tag so anders war, als er es zu Hause ist. Und weil du natürlich auch immer wieder so deine Momente hast. Ich meine, Carlo hat auch unterm Tag geschlafen. Du hast ja auch den Abend, wenn er schon im Bett ist, den du miteinander verbringst. Und genau, und ich glaube, das Gleiche hat sich eben auch auf ihn so ein bisschen gespiegelt. Wir waren entspannt, wir waren glücklich. Und dann ist er es natürlich auch. Was ich glaube, was uns so im Voraus noch ein bisschen Bauch- oder Kopfzerbrechen bereitet hat, war so dieses Thema, dass wir natürlich auch gespannt waren, wie wird das mit der Community, wenn wir jetzt als Eltern reisen? Wollen die Leute dann überhaupt was mit uns zu tun haben? Oder ist es dann so, die jetzt mit Kind und so? Klar, viele waren natürlich auch noch jünger, die dort in Nicaragua unterwegs waren. Und wir waren super überrascht, weil es eigentlich genau das Gegenteil war. Also wir wurden ganz, ganz oft angesprochen wegen Carlo. Mhm. Und es war gar nicht der Fall, dass wir jetzt irgendwie gemieden wurden oder so, sondern wir kamen ganz oft über dieses Thema ins Gespräch.
Also Thema Reisen mit Kind in so ein Land. Also ja, diejenigen, die vor Ort auch selbst verreist sind, haben dann sicher selbst überlegt, okay, sind vielleicht irgendwie Anfang 30 in einer längeren Beziehung, und haben selber drüber nachgedacht, ob sie dieses Leben dann aufgeben müssen, wenn sie ein Kind haben. Dann sehen sie ein anderes Paar, das mit einem nicht mal einjährigen Kind da unterwegs ist, und das funktioniert irgendwie ganz gut. Da kamen die damit auf uns zu und haben gesagt, also, wir haben euch gesehen und fanden es irgendwie super spannend und inspirierend. Und wir dann so, what? wir inspirieren, wir dachten, wir Wir sind jetzt so die Outsider, ne? Ja. Mit Kind, die werden gemieden. Hier immer dieser schreiende Stressfaktor irgendwie an der Seite. ja, das ist das, was man sich ausmalt, ne? Ja, so dieses typische ins Flugzeug einsteigen, alle drehen sich und denken sich, bloß nicht neben mich.
Ja, stimmt.
Und das projiziert man dann auf die ganze Reise und denkt sich dann, okay, da hat man Abzüge und ja, wird wahrscheinlich eher unter sich bleiben und dann kommen super coole Leute auf einen zu, ja. Die eben auch nicht mehr alle 22 sind, sondern eben auch vielleicht Anfang 30 sind, die dann genau das Thema spannend finden und man darüber ins Gespräch kommt und wirklich auch Freundschaften quasi daraus entstanden sind und Einladungen in andere Länder, die ernst gemeint waren, weil wir dann einfach gleich ein bisschen tiefere Einstiegsebene hatten, als einfach nur, nämlich gestern an der Bar gesehen und danach nochmal 3 Cocktails getrunken.
Das ist aber krass, ne? Also das hatten wir auch am Anfang, dass eben halt Kids so ein ganz anderes Stigma auch bei uns haben, ne? Wie du sagst, man kommt schon so ins Flugzeug rein und alle gucken schon so und sitzen so, bitte nicht neben mich, wenn du jetzt schreist, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
War ich auch, ja?
Ja, muss ich zugeben. Haben wir alle irgendwie oder manchmal, und das ist ja dann auch so krass, also ich habe da schon Blicke gesehen, die dann an so Mütter im Flugzeug rübergeschossen wurden, so, hat dein Kind jetzt unter Kontrolle und so weiter, ja? Und das ist so, das gehört ja auch voll viel in Deutschland natürlich auch nochmal mit dazu, nicht, dass jetzt hier die ganze Zeit Deutschland haten will, ja, aber dieses so, wir sind ja jetzt kein wirklich emotionales Land, würde ich sagen, ja, also wir teilen ja jetzt unsere Emotionen in der Welt da draußen jetzt nicht so viel mit und so ein Kind natürlich, wenn das halt dann schreit, das ist eine Emotion, ja, und das ist laut und wir sind ja eigentlich sehr leise und wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die Karte, Shoutout-Karte, aus Kolumbien, die auch immer wieder sagt, ich werde das nie vergessen, wir saßen hier und ich habe so ein kleines Weihnachtsessen hier gemacht gehabt mit den Mädels und dann meinten alle so, oh, wie toll, jetzt ist so Weihnachtszeit, alles wird nochmal ruhiger und so, und die Karte ist so, wieso wollt ihr eigentlich immer alles ruhig? Deutschland ist so leise, wie leise wollt ihr es denn noch haben? Ja. Und ich musste so lachen, weil ich mir so dachte, das ist halt wirklich so, da heute, ne, Feiertag, die Straßen sind leer, ja. Und ich glaube, das ist so krass, dass wir es halt so gewohnt sind, immer diese Ruhe zu haben und so ein Kind unterbricht das halt einfach, ne? Und dass man dann irgendwie wie schon, also das ist jetzt viel zu weit hergegriffen und ich kann das, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen, weil ich kein Kind habe, aber dass man wie vielleicht Angst hat, dass das Kind eben sich dann nicht benimmt oder nicht reinpasst oder halt irgendwas zerstören könnte oder sowas bei anderen, dass man sich wie schon im Vorhinein dafür entschuldigt, dass man ein Kind hat, obwohl das ja eigentlich, also erstmal eine krass körperliche Leistung ist. Du hast einfach ein Baby kreiert, ja, mit deinem Samen, aber trotzdem, es war in deinem Körper, ja. Aber wie krass das halt erstmal so irgendwie ist. Und dann hast du einfach so ein Wesen, was ihr jetzt so kennenlernen dürft und dass das halt so abgetan wird, ne? Deswegen, ich finde das voll schön, dass ihr jetzt diese Erfahrung da gemacht habt, dass ihr auch da so als, also ich finde es auch total inspirierend, deswegen war ich auch wirklich so, oh mein Gott, ich will euch unbedingt im Podcast haben, ihr müsst darüber reden, ich finde, mehr Leute müssen so sein wie ihr zwei und einfach mal machen. Und das finde ich total, ja, schön, dass ihr das jetzt auch so für euch irgendwie mitgenommen habt und vielleicht nochmal gemerkt habt, okay, irgendwie wollen wir da was anderes machen mit Carlo oder so.
Ja, oder eben das auch wieder machen. Also ich glaube, es hat uns einfach wieder darin bestätigt, dass es nicht ein Stress für das Kind ist, sondern eben genau das Gegenteil, dass wir alle als Familie irgendwie so viel davon mitnehmen und dass es sich immer wieder lohnt, so dieses Abenteuer einzugehen, dass es sich auch lohnt, ein paar stressige Tage vielleicht vor der Abreise zu haben. Und ja.
Ja, das ist wirklich auch, das wollte ich schon rewarded sagen, sowieso böses Englisch, aber ja. Dass es sich einfach, dass man auch wirklich was zurückbekommt davon. Und klar, eine Reise, eine andere Umgebung, Lea hat schon richtig gesagt, es muss ja nicht immer irgendwie Übersee sein, aber einfach mal rauszukommen aus dem Alltag, sich in eine andere Umgebung zu versetzen, das ist ja immer bereichernd, aber dann eben auch noch vielleicht. Und du hast gesagt, angstgetrieben. Ja, jetzt sind wir vielleicht auch ein Stück weit angstgetrieben, weil wir natürlich diese Bedenken aufnehmen, die uns an uns herangetragen werden oder uns vielleicht auch zu verkopft im Vorfeld schon Sorgen machen über Themen, die dann sich als völlig nichtig darstellen. Aber wie kann man sowas ausräumen? Ja, indem man eben sich reinstürzt und die Erfahrungen macht. Und wenn die positiv sind, dann ist es eben nochmal was man weiter mit sich nach vorne nehmen kann. Und das fand ich auch nochmal, wie gesagt, sehr bereichernd, dass man unterwegs war, dass man sich mit anderen Leuten angefreundet hat, dass die Konstellation mit Kind irgendwie total cool sein kann. Mhm. Anders als vorher, aber nicht schlechter, im Gegenteil. Mhm. Hat wieder ganz, ganz andere Situationen erzeugt, die auch irgendwie total Spaß gemacht haben und auch spontane Situationen, ja, Einladungen, die eben über das Kind dann, über die Connection zwischen zwei kleinen Kids beispielsweise dann zusammengekommen sind und wir dann irgendwo spontan irgendwohin eingeladen wurden von Einheimischen. Und dass man dann auch wieder erkannt hat, okay, Kind muss keine Einschränkung fürs Leben sein, sondern ist dann auch wieder eine Öffnung und dann geht es weiter und deswegen wieder was ausprobieren, wieder sich da ins wilde Leben sozusagen ja, begeben und dann hoffentlich wieder neue spannende Sachen erleben mit und auch teilweise wegen dem Kind.
Das hast du mir schon vorweggenommen, weil ich wollte euch nämlich fragen, was ihr für euch dann mitgenommen habt. Also so als dich, Tobi, als dich, Lea, was hat diese Elternzeit in euch ausgelöst? Wo habt ihr euch auch vielleicht weiterentwickelt? Oder was sind auch Sachen, wo ihr sagt, also wie du es jetzt schon gesagt hast, ne, da mehr von einfach mal reinspringen, davon lernen, Spontanität wieder zu sehen, die Möglichkeiten zu haben?
Also ich glaube, was für uns als Paar echt eine Bereicherung war in der Zeit, war so dieses Thema gemeinsame Projekte anzugehen. Da hatten wir irgendwie im letzten Jahr im Alltag wenig Zeit für und auch wenig Kopf für, weil natürlich entweder arbeitet man oder wenn man nicht mehr arbeitet, dann will natürlich Tobi auch irgendwie die Zeit nutzen, mit dem Kleinen. Und dass wir einfach mal Zeit hatten, rumzuspinnen, uns Gedanken zu machen über Themen, die uns wichtig sind. Ja, auch uns neue Themen auszudenken. Und das fand ich so, total schön, so eben als Paar gemeinsam Projekte anzugehen und auch gemeinsam kreativ zu werden. Weil ich glaube, wir sind an sich beide schon kreative
Auf
Menschen,
jeden Fall.
aber natürlich geht es manchmal im Alltag so unter. Und das fand ich ein ganz schönes Gefühl.
Genau, also genau wie du sagst, ne? Es war auch eine Zeit des Sortierens. Erstmal natürlich ankommen, Zeit haben, Bonding, was er ja schon gesagt hatte. Aber dann haben wir uns eben auch rausgenommen, teilweise wirklich so Journal-Sessions gemacht und dann über neue Ideen dann auch wirklich mal wieder gemeinsam gesprochen, die Zeit dafür zu haben, auch dann anzugehen. Und damit auch so ein wirklich, ja, so ein Cut zu haben aus dem normalen Alltag, der so vor sich hingegangen ist, und dann wieder neu zu sortieren und Dinge wirklich dann auch anzugehen. Und sich ja vielleicht ein neues Ideal wieder zu stricken, wo man sagt, okay, das wäre doch eigentlich cool, so unseren Alltag zu gestalten oder folgende Projekte anzugehen, die dann wieder mit nach Hause mitzunehmen zu können und dann auch eine Energie zu haben und auch eine gewisse Konsequenz zu haben. Ich habe gemerkt, dass ich in die Arbeit zurückgekommen bin und dann kommen natürlich die ganzen Themen wieder überein, wie so eine Welle
Welcome
drüber geschwappt
back.
und ja, welcome back und wieder 120% Auslastung oder mehr. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich da auch ein bisschen stoischer geworden bin und gesagt habe, so, nee, erstmal, die ersten Tage kam mir das Konzept Arbeit total strange vor, ja? Dass man, warum man sich da irgendwie 8, 9, 10 Stunden am Tag mit irgendwas Fremdbestimmten beschäftigt. Und es ist ja auch nicht alles immer super zweckmäßig, dass man sagt, okay, das muss jetzt getan werden, weil ich es gut finde, sondern es muss getan werden, weil andere meinen, es muss getan werden. Und sowas beschäftigt einen 10 Stunden oder mehr deines Lebens pro Tag oder der Woche. Das ist schon eigentlich absurd so,
Ja,
ne?
voll.
Und dann, ja, kommt man wieder ein bisschen rein in die Arbeit, akzeptiert es vielleicht ein bisschen mehr, dass es so ist. Aber gleichzeitig merkt man eben auch, okay, man hat sich reflektiert, man weiß im Grunde genommen, dass man sich mehr Freiheiten rausnehmen muss und die auch für sich proaktiv nutzen muss und sein Leben da eben mehr für sich selbst und für sein Kind gestalten kann und will. Und das hat sich auch konkret schon in dem einen oder anderen Plan von uns niedergeschlagen, dass wir ein kleines Business vielleicht angehen wollen und schon die ersten Schritte gemacht haben. Das Thema mit der Mittagspause habe ich genannt oder grundsätzlich auch eben Slots zu nehmen, ganz bewusst für Family oder auch für sich selbst. Und ja, auch ein paar Wertethemen, die man sortiert hat und gesagt hat, okay, wie sollen die Prioritäten eigentlich sein? Und da habe ich beispielsweise mir mal so eine drei Kreise, was ist mir wichtig, mal aufgeschrieben und habe gemerkt, dass eben Arbeit, Karriere und so weiter in meiner dritten Priorität landet. Und ich dafür aber eigentlich sozusagen die meiste Energie und Zeit aufwende. Und das ist eigentlich etwas, wo man sich nochmal ein bisschen stärker drüber, ja, auch im Leben auseinandersetzen kann. Ja.
Was ich glaube, was bei mir auch ganz, ganz groß nochmal ist, was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist auch einfach das Thema Dankbarkeit nochmal. Dankbarkeit, dass man erstmal die Möglichkeit hatte, so eine Reise überhaupt anzugehen. Dankbarkeit, dass man sie eben auch mit dem Kleinen machen durfte, weil das einfach ja auch kein selbstverständliches Thema natürlich ist, dass er da ist, dass er gesund ist und ja, Dankbarkeit, dass man natürlich auch als Paar da irgendwie in die gleiche Richtung guckt und die gleichen
Vorstellungen, Träume und ja, Ideen vom Leben hat. Und ich glaube, das ist was, was ich mitnehme und was ich mir auch immer wieder im Alltag, auch wenn der Alltag mal stressig wird, bewusst mache und mir denke, okay, du kannst so dankbar sein für das, was du gerade, also was du hast und was du auch als Familie irgendwie geschaffen hast. Und ich finde, das wird in so einer Zeit, kommt das einfach nochmal viel deutlicher hervor und man kann das dann auch in seinen Alltag mit zurücknehmen.
Ich glaube, es ist auch total schön, einfach mal zu sehen. Ich kenne das ja selber, wenn ich einfach jetzt für mich in Urlaub fahre oder so nach New York, dass halt diese Möglichkeiten, von denen ihr beide jetzt sprecht, einfach so, es geht auch anders. Weil manchmal sind wir ja so krass in unserer Blase und in unserem Denken. Also wenn du jetzt zuhörst und Single bist und kein Kind hast oder so, ich meine, das zählt ja auch für dich, dass wir voll oft immer diesem Gefühl nachstreben, wenn man im Urlaub war, ne? Und dann ja. Also dann wieder zurückkommt.
Weil man vermisst es.
So genau. Und dann versucht man das ja. So zu Hause irgendwie zu ja. Etablieren und versucht so da diese
paar Routine, Kerzen,
also
ein paar marokkanische Kissen.
Voll. Oder ich bin, ja genau, immer dann diese ganz wollte sagen, wie Souvenirs. Die man, ich habe hier noch ein Spray aus Südafrika und bin ja. Und so, ich spray sie überall rum, dann riecht es wenigstens danach und so. Man versucht sich ja immer so diesen ja. Dieses Urlaubsfeeling nach Hause zu holen und dann kommt aber diese Welle von so Arbeit, ja. Soziales Leben, Verantwortung, Finanzen, bla bla bla. Und dann sitzt du wieder so mit so einem zuckenden Auge da und bist so, es riecht aber nach Südafrika, es riecht aber nach Südafrika, ich bin nicht da. Ja. Man wiegt sich so da drin. Und deswegen, ihr habt es ja auch so schön gemacht jetzt und auch so toll erzählt. Und ich meine, jetzt hast du ja auch einen Blog gestartet dazu. Oder ich weiß gar nicht, macht ihr den zusammen? Das weiß ich gar
ja,
nicht.
Macht ihr ja.
Das nee. Machst du. Crawling Around the World. Oder? Ja, heißt ja, da.
Genau.
Und gibst ein bisschen von deinen Weisheiten, sage ich jetzt mal, ein bisschen mit. Und das fand ich total schön.
Ja, also auch so Weisheiten würde ich es jetzt gar nicht
doch,
nennen.
Du bist
aber
der Babys.
Wir haben einfach ganz oft irgendwie dann auch auf der Reise so von Leuten die Frage gestellt bekommen, wie war denn jetzt das Fliegen mit Kind? Oder was waren denn so eure Must-Haves fürs Reisen und so weiter. Und ich habe mir dann immer gedacht, ich habe dann irgendwie 5-mal die gleiche Nachricht beantwortet und dann dachte ich mir, hey, warum schreibst du es nicht irgendwie gleich runter, dass mehr Leute was davon haben? Ja. Und da hoffe ich einfach so ein bisschen, dass man da Leuten ja so die Recherchearbeit oder so vielleicht ersparen kann oder so die ein oder andere Erfahrung mitgeben kann, ob das jetzt irgendwie die Frage ist oder der Weg ist, wie man an einen zusätzlichen Sitzplatz im Flieger umsonst dran kommt oder warum es wichtig ist, immer 3 weiße T-Shirts im Urlaub dabei zu haben fürs Kind oder ja, einfach so ein paar kleine Lifehacks, Gamechanger, wie auch immer, die uns auf der Reise geholfen haben, aber auch so ein paar Erfahrungen, wie wir Dinge wahrgenommen haben, was wir wieder so machen würden, was wir vielleicht auch anders machen würden. Genau, versuche ich da einfach so ein bisschen zu teilen.
Voll schön. Verlinken wir natürlich. Findet ihr alles in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Ich fand das mit dem weißen T-Shirt übrigens total schön. Ich weiß so, echt krass. Weiße T-Shirts, die sind doch sofort dreckig. So, Mrs. OCD hier vorne. Und dann hast du mal so einen Mordstext dazu geschrieben. Ich so, ah ja, so kann man das aussehen. Wie so eine Leinwand, die einfach bemalt wird. Total schön.
Ja.
Und wollt ihr ein Projekt verraten, an dem ihr arbeitet? Oder ist das alles noch so on the down low hier?
Ja, das ist ja schon mal ein Projekt immerhin, an dem Lea auch wirklich dann gearbeitet hat in diesen, ja. In diesen Pausen. Und ein weiteres Projekt, glaube ich, werden wir jetzt noch ein bisschen.
Da kommen wir dann in die nächste Podcast-Show.
Halten. Aber es, wir können
dann als UnternehmerInnen.
Genau, ich kann vielleicht kurz skizzieren, wie es zustande gekommen ist, was ich auch cool fand. Kommt so dieses Thema, ne, also Selbstoptimierung, Visualisieren ins Tragen, dass wenn man sich Sachen vornimmt und einfach mal explizit auch aufschreibt und sagt, okay, das ist das Ziel, das will ich erreichen, dass es irgendwie wahr wird, auf abstruse Art und Weise. Und in dem Fall hatten wir uns ein Thema vorgenommen und waren am Tag nach der Rückreise mit vollem Jetlag in Berlin in einem Café gesessen zum Frühstück mit Leas Schwester und ihrem Freund und hatten dann ein Thema angesprochen, was wir im Sinn hatten aus dem Urlaub heraus und haben festgestellt, dass sie ein ähnliches Thema auch schon treiben und haben dann sehr schnell mal überlegt, wie man da weiter vorangehen kann.
Mhm.
Und da sind wir jetzt ein bisschen dran.
Geil.
Und haben dann einfach gemerkt, okay, krass, wenn man sich Sachen vornimmt, dann scheint das Schicksal einem irgendwie selbst auf diese Wege zu führen, was ja. Dann auch so ein sehr schönes, ja, Souvenir dieser Reise war, genau.
Richtig geil. Ja, ich bin gespannt. Also da seid ihr dann einfach auch wieder mit am Start in diesem Podcast, wenn es soweit ist. Lieber, es kommt jetzt einfach immer wieder. Was ich noch abschließend, bevor wir jetzt zu den Shoutouts kommen, einmal fragen würde, weil das ist jetzt so die ganze Zeit, während wir hier zusammen gesprochen haben, so durch meinen Kopf gegangen, weil ich habe Elternzeit für mich immer irgendwie so in meinem Kopf definiert gehabt, man hat halt als Eltern dann Zeit fürs Kind und ob das jetzt woanders ist oder wie auch immer, aber man nimmt sich halt bewusst diese Zeit. Nach eurer Erfahrung jetzt mit der Reise, wie würdet ihr denn Elternzeit definieren?
Tja.
Oder was war euer Bild davor und wie hat sich jetzt das vielleicht verändert?
Ja, ich hatte sicherlich, ich habe es schon eingangs so ein bisschen gesagt, ich hatte natürlich schon immer so eine urlaubliche Erwartungshaltung, einfach aus den Reisen, die ich immer davor gemacht habe, und würde mich insoweit korrigieren, dass man sagt, okay, es muss eine gemeinsame Erfahrung sein, die für alle, wenn man jetzt zu dritt unterwegs ist beispielsweise, und das Kind ist ein Teil davon, für alle drei Seiten richtig was bringen sollte, richtiger Mehrwert sein sollte. Und dann ist man selber nur noch ein Drittel der ganzen Storyline. Und daraus ist es für mich eben, das zusammenzubringen und eben auch vor allem die Zeiten mit dem Kind hochzuhalten und hochschätzen zu können und dann ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, an das sich das Kind vielleicht nicht mehr erinnern können wird, wenn es so jung ist, aber das Kind prägen kann auf eine sehr positive Art und Weise. Das ist für mich das, was eine Elternzeit ausmacht und auch die große Chance darstellt.
Cool. Du auch, ja? Okay.
Nickt, Lea nickt.
Nickt. Genau, bei uns bekommen ja jede Sister und jeder Brother, noch am Ende immer die Chance, an unsere ZuhörerInnen ein Shoutout rauszuhauen. Lea, du kennst es schon. Tobi, du hast natürlich jede unsere Folge, deswegen kennst du es auch. Spaß, das ist einfach etwas, was du im Prinzip mitgeben möchtest. Das kann einfach was Tiefinnerliches sein, es kann aber auch ein Buch sein oder ein Film oder was auch immer, eine Erfahrung, vielleicht eine Anekdote. Und deswegen würde ich euch beiden jetzt einfach den Raum nochmal geben. Ihr könnt es zusammen machen, ihr könnt es alleine machen. Go for gold.
Ja, also ich glaube, egal ob das jetzt Elternzeit ist oder Sabbatical, um jetzt auch die Leute anzusprechen, die jetzt vielleicht kein Kind haben oder noch kein Kind haben, oder kann man ja genauso auf das Thema Sabbatical vielleicht so viele Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ummünzen. Und was so für mich einfach das große Learning war, was ich euch mitgeben möchte, ist so, wenn du eben so einen Traum hast oder eine Idee, let's go for it, lasst euch da nicht reinreden. Ich glaube, ihr kennt euch, ihr kennt euer Kind, eure Partnerschaft am besten und ihr entscheidet, wie, wohin und wie lange es geht. Und ich glaube, wenn man überzeugt von einer Sache ist, dann wird es sich auch lohnen. Und am Ende guckt man eben nicht zurück und erinnert sich an die Autofahrt, auf der das Kind irgendwie durchgeschrien hat oder so, sondern man denkt eben an all die einmaligen Momente, die man so zu Hause nicht erlebt hätte.
Genau. Ich hätte fast das Gleiche gesagt. Ich hätte einfach gesagt, traut euch. Ja? Traut euch, es wird sich lohnen. Und Punkt.
Punkt. Schöne Schlussworte. Lea, Tobi, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Zeit genommen habt, anderthalb Stunden mit uns einmal über Elternzeit und eure Abenteuer zu quatschen. Also,
danke dir.
Ich bin zwischendurch, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich das so, ich meine, ich kenne euch ja jetzt schon wirklich lange und irgendwie da auch nochmal so zu sehen, was erstmal der kleine Carlo mit euch macht, aber auch was jetzt so diese Elternzeit mit euch gemacht hat. Ich bin jetzt einfach mal hier so ein bisschen ESO, aber ich spüre so eine krasse Verbundenheit nochmal ganz anders bei euch beiden. So aus dem Solarplexus, aber auch so aus dem Herzen raus. Und mir kam echt, also auch jetzt auf der Hochzeit, wo wir waren, echt nochmal so zwischendurch so leichte so Pipi in die Augen, weil ich einfach so, also erstmal finde ich euch krass inspirierend als Paar und als Eltern. Und
ich fliege heute hier raus.
Ja. Und ich denke mir wirklich jedes Mal so, boah krass, also so wie ihr das macht, hoffe ich, dass ich das auch irgendwann habe.
Und schaut an alle Männer draußen.
Da draußen, bitte nicht an alle, aber ihr wisst schon. Aber das finde ich schon, also mein Wunsch wäre immer so, wenn ich mein Kind habe, dass ich sagen kann, dass ich mein Kind kennenlernen möchte. Und ich finde, das verkörpert ihr irgendwie so krass schön. Und diese auch so, wie ihr da gestern oder vorgestern waren es war, wo wir am Chiemsee waren, einfach den Carlo laufen lassen oder krabbeln lassen habt da am Wasser und ich schon wieder einen Herzinfarkt 3 Meter hinter euch geschoben habe. Oh mein Gott, der geht ins Wasser. Was ist, wenn er jetzt ertrinkt? Und du sitzt halt so mit so einer Ruhe und Gelassenheit daneben. Was, der macht das schon. Und ich war so, oh krass, diese tiefe Vertrauen irgendwie, was ihr jetzt so dadurch etabliert habt, das spürt man richtig. Und ich finde das so inspirierend. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr das jetzt an unsere Hood hier weitergegeben habt. Willkommen in der Sisterhood, mein Lieber. Du bist ja schon drin, willkommen zurück. Und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, den wir dann über eure UnternehmerInnentum halten. Vielen Dank euch beiden.
Danke, dass du uns die Zeit gegeben hast, bei Sisterhood wieder mit dabei zu sein.